versöhnt leben. Mir scheint, wenn wir in unsere Weltsituation anschauen, es gäbe fast kein treffenderes Thema für unsere Predigtserie. Wenn wir in die Welt schauen, reiben wir uns irgendwo verträumt und erschrocken die Augen. Wir sind überrumpelt, können fast nicht fassen, was da gerade abgeht. Wir leben doch in unserer postmodernen, hochentwickelten, zivilisierten, von der Vernunft prägten, toleranten Welt. Und jetzt passiert etwas, wo wir uns nie hätten damit gedacht, wo wir nicht damit gerechnet hätten. Und es werden Linien überschritten, wie schon seit vielleicht Jahrzehnten nicht mehr. Und es bewegt uns. Es bewegt uns, wie viele Menschen auf der Welt oder respektive jetzt gerade speziell in der Ukraine oder eben auch in Russland leiden und an Grenzen kommen von ihrer Existenz. Wir werden konfrontiert in unserem Menschsein von einer Seite, die wir nicht gerne sehen und eine Seite, die wir gerne und was gut, wenn wir sie klein halten können. Wir haben zwei Seiten in uns und das, was hier passiert, findet oft irgendwo an uns statt. Die zwei Seiten, auf der einen Seite die Genialität vom Menschsein, wo man Gottes Ebenbildlichkeit sieht, was wir Menschen alles können auf die Beine stellen, an positivem Erleben. Aber dann haben wir auch die Schattenseite in uns, die Abgrundtiefe, die es schafft, wenn wir es nicht in den Griff bekommen, wie eine Lawine lostritt und alles mit den Abgrund reisst. Und das in der heutigen Zeit, 2022 nach Christus. Und wir müssen sagen, der Mensch ist eigentlich im Grund noch der gleiche geblieben. Als ich die Predigtserie, die wir geplant haben, habe ich gedacht, ja, der Morgen, heute, den tue ich ganz persönlich gestalten, versöhnt leben, wo es vor allem um uns persönlich geht. Aber ich merke, ich muss zuerst irgendwo den Bogen grösser auftun und sagen, versöhnt leben müssen wir in grösseren Zusammenhang stellen. Versöhnt leben. Wir haben eine Aufgabe, einzustehen für Versöhnung weltweit. Jesus, er ist auf die Welt gekommen mit dem grossen Engagement oder mit dieser grossen Absicht, Versöhnung zu schaffen auf dieser Welt. Das ist seine Message. Er ist hier runtergekommen, um Versöhnung mit Gott zu schaffen und daraus heraus Versöhnung mit den Menschen. Wir sind ja dran mit dem Beziehungsdreieck. Gott, der Versöhnung schafft und die wirkliche Versöhnung, die schlussendlich nur durch ihn passiert. Und jetzt ist etwas Spannendes, dass Jesus nämlich uns jetzt den Auftrag übergibt, so wie er selber für Versöhnung einsteht, so sagt er, so sollst du und ich für diese Versöhnung einstehen. In der vollen Konsequenz, wie Jesus das gemacht hat. Im 2. Korinther 5, da steht das so folgendermaßen: Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Du und ich bist Träger von der Versöhnung, respektive kommst du den Auftrag von Jesus über Versöhnung zu schaffen und für Versöhnung einzustehen. Wo du bist, im Kleinen wie im Grossen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Gott hat dir und mir das Amt, die Aufgabe, den Dienst von der Versöhnung übergeben. Und wir fragen uns jetzt vielleicht, okay, ja, was kann ich denn machen jetzt in dem globalen Zusammenhang von dieser Weltsituation, von dem Weltfrieden, der gestört wird? Und ich kann dir sagen, du kannst viel machen. Viel machen, zuerst einmal, weil Gott uns Kraft vom Gebet gibt. Gebet als Waffe, wo wir einstehen können, um den Kampf zu kämpfen, für einen Frieden auf dieser Welt, um Versöhnung zu kämpfen. Epheser 6, Vers 1. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Betet allezeit mit allen Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen. Es ist wichtig, dass wir lernen, auf die Meta-Ebene zu gehen im Gebet und lernen zu sehen, was im Hintergrund oft abgeht. Ich weiss, den postmodernen Mensch oder heute denkt man oder rechnet man nicht mehr so mit dieser, ja, mit dieser unsichtbaren Welt. Doch die unsichtbare Welt ist genauso Realität wie die sichtbare. Und als Christ treten wir da zwischen in die Verbindung von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Gott hat einen Widersacher, wir wissen es. Und das war einmal ein höherer Engel, ein vertrauter Gottes. Und der hat sich aus irgendwelchem Grund im Bösen verschrieben. Und sein Ziel ist eigentlich ständig, jetzt Gottes Werk zu zerstören. Und er schafft im Hintergrund mit seiner Armee, das steht da im Epheser 6, mit seiner Geisterwelt, mit seinen gefallenen Engeln, um den Frieden zu stören auf dieser Welt, wo im Kleinen anfängt, aber sich auch im Grossen auswirkt. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, im Gebet dieser Macht zu entgegentreten. Es ist wichtig, und die Gefahr ist oft, dass wir in unserem Denken dann so das Gefühl haben, okay, da gibt es Gute und da gibt es Böse. Wir müssen aber sehen, dass die Macht vom Bösen versucht, überall gekommen sein, anzurichten. Er trägt sein Programm in seinem Namen, Diabolo heisst das. Das heisst, der Durcheinanderwerfer. Der auseinanderbringt, durcheinanderbringt, Chaos verursacht. Und so gibt es Chaos in Russland und es gibt Chaos in der Ukraine. Was zurzeit die Menschen in der Ukraine erleben müssen, das kann man vielleicht fast gar nicht benennen. Da wird ein Volk über Generationen traumatisiert. Da werden Vertrauen missbraucht, was auch Jahrzehnte braucht, um wieder irgendwo normal zu funktionieren. Unsägliches Leid. Aber auch auf der Seite von Russland passiert Tragisches. Auch Russland verliert sein Volk. Und wichtig ist jetzt, dass wir lernen, im Gebet kämpfen und die Macht von der Finsternis auch lernen binden. Matthäus 18 heisst, uns ist jetzt Vollmacht übergeben, im Himmel zu binden, respektive der Erde zu binden, und das hat Auswirkungen in die unsichtbare Welt. Also wenn du betest, hat das eine Macht in die unsichtbare Welt. Wenn wir im Namen Jesu die Kriegsmacht binden, die Geister, hat das eine Auswirkung. Und das ist unsere Kraft und Macht, die wir tun können. Ich finde es bemerkenswert und wirklich cool, wie Christen weltweit zusammenstehen, momentan und jetzt in 7 Tagen wirklich beten, kämpfen und einstehen, für den Frieden, für Versöhnung auf dieser Welt. Und ich bin überzeugt, das ist eine Kraft. Das ist nicht egal, ob wir beten oder nicht. Mit Gebet bewegen wir etwas in dieser Welt. Mit Gebet können wir Geschichte umschreiben. Und wenn wir es verbinden, in diesem Text kommt nachher der Text, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter uns. Das kommt nachher gerade 2 Verse, genau. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mit dabei. Und da könnt ihr binden und freisetzen, die haben Kraft. Weil das Amt, der Dienst von der Versöhnung euch übergeben. Es war wirklich sehr ermutigend, letzten Mittwoch am Kirchenplatz, Zaren, bei der Stadtkirche, Christen aus verschiedensten Kirchen, wo wir zusammengestanden sind, betet haben für Versöhnung. Und ich lade euch ein, jetzt am nächsten Mittwoch hier bei uns in der Mino, dass wir zusammen beten und kämpfen um Frieden, kämpfen um Eingriffen Gottes, dass er mit seinen Engeln kommt und einsteht in Riss zwischen den Armeen und Frieden herstellt. Ich habe hier noch ein Zitat von einem ukrainischen Pastor. Ich weiss, das könnt ihr auch jetzt nicht lesen. Aber ich lese es vor. Das habe ich im Facebook gefunden. Ich finde es sehr ermutigend. Da steht: Bitte sagt euren Leuten, dass Gott aufgrund ihrer Gebete wirklich unsere Schlachten führt. Die Raketen verschwinden in der Luft, ohne unsere Häuser zu erreichen. Und niemand weiß, wohin sie gegangen sind. Feindlichen Panzern geht der Treibstoff aus. Russische Truppen gehen verloren und fragten unsere Einheimischen für Essen und nach der Richtung. Das ist definitiv Gott, denn wir haben es mit der zweitstärksten Armee der Welt zu tun. Und heute Morgen sind wir in Kiew und andere Großstädte immer noch frei. Und wir in Lemberg mussten nicht in die Keller rennen. Vielen Dank für eure Gebete. Und wir wollen nicht nur über Gebet reden, wir wollen auch beten jetzt. Maria, kannst du führen? Wir wollen beten für die Versöhnung.
Ja, lieber Vater, wir wollen dich bitten, einzustehen für die Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland. Wir bitten dich, dass du Unmögliches möglich machst, Frieden auf dieser Welt bringst, dass du finden tust, mit deiner Liebe erfüllen, dass sie nicht zu den Waffen greifen, sondern dass sie mit deiner Liebe erfüllt werden können und dass sie im Gegenüber ein Ebenbild von dir sehen. Dass du die Menschen, die jetzt auf der Flucht sind, dass die können durch dich begleitet Aufnahme finden, konkrete Hilfe bekommen, zu essen, zu trinken, Kleider, Arbeit in einem fremden Land. Und ich möchte ganz besonders auch das russische Volk dir heranlegen, weil die leiden da. Die sind desinformiert. Der Putin hat irgendetwas im Kopf oder vielleicht irgendwo etwas im Herz, wo einfach nicht die Wahrheit ist. Und dass du ihn mit deiner Liebe überschüttest. Weil es ist nie eine Antwort auf Krieg, dass der Hass weitergegeben wird, sondern dass die Liebe den Hass ersetzt. Und das Licht, das ich nachher gerade in der Kerze anzünde, soll symbolisch sein für ganz alle Ukrainerinnen und Ukrainer, alle Russinnen und Russen, dass es Hoffnung schenkt und dass du Unmögliches möglich machst. Jesus, wir flehen dich an, wir bitten dich, dass du Frieden schenkst.
Merci, Maria. Versöhnt Leben. Versöhnt Leben hat ja mit mir und meinem Leben etwas zu tun. Und ich werde gleich noch ein bisschen auf die persönliche Ebene kommen. Auf dich und auf mich. Auf unsere Beziehung, also wo jedes lebt, wo wir sind und stehen. Es ist mega spannend, der Text, den wir hier haben, Matthäus 18, also von Binden lösen und der Text, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, der Text ist eigentlich eingebunden in einen Abschnitt, wo es darum geht, wie lösen wir Christen unsere Konflikte. Und Jesus fährt in dem ganzen Text, wo es um Konfliktlösung, um Versöhnung geht, fängt er an und sagt, wenn ein Mensch sich an dir einmal verschuldet. Nehmen Sie mir schnell Wunder, hat sich schon mal jemand an dir verschuldet? Hat es das schon mal gegeben? Also bei mir hat es schon mal. Hast du dich auch schon mal jemandem verschuldet? Also voilà, wir hocken alle im gleichen Boot. Und das ist die Realität. Sprich, Konflikt, das gibt es. Konflikt gehört zu unserem Leben. Auch als Christ. Der Text ist nämlich an die Jünger geschrieben. Konflikte in unserem Leben, die sind normal, wenn wir einfach noch nicht im Himmel sind. Wenn wir mal keine Konflikte haben, ich glaube, dann sind wir im Himmel. Momentan sind wir noch da. Die Frage ist also nicht, einfach keine Konflikte mehr zu haben im Leben, sondern die Frage ist, wie gehe ich um mit Konflikten in meinem Leben? Und das ist auch die Schule, die der Putin auch müssen durchgehen. Wie geht man Konflikte konstruktiv an? Aber wir reden jetzt nicht mehr über Putin, sondern über uns. Wie gehe ich Konflikte an in meinem Leben? Der Petrus hat gut zugelassen. Und dann merkt er, okay, der Weg in der Versöhnung, in der Konfliktlösung, da gibt es einen ganz wesentlichen Punkt, einen Faktor. Und der nennt sich Vergebung. Und ich sage jetzt mal, Vergebung und Versöhnung ist nicht genau das Gleiche. Versöhnung ist ein Prozess und Vergebung ist etwas, wo ich mich entscheide dafür und dann auf den Weg der Versöhnung gehe. Jetzt kommt also der Petrus, los zu und sagt zu Jesus, ja, okay. Aber, lass mal, wenn jetzt einer siebenmal den gleichen Mist macht in meinem Leben, sich verschuldet an mir, muss ich den immer noch vergeben? Der Petrus war grosszügig mit seiner Antwort, weil die Rabbiner haben gesagt, dreimal reicht. Also nach dreimal, geh Mauer, streicht sie. Petrus sagt, nein, wir sind ja nicht Rabbiner, wir sind ja bessere Christen, siebenmal. Also siebenmal ist viel. He? Da kommt einer zu dir und macht den Mist, verschuldet sich an dir. Zuerst mal bist du grosszügig, vergisst. Du denkst, ja, er wird jetzt etwas gelehrt haben, oder? Dann kommt das zweite Mal und macht es wieder. Du denkst, hä? Wir vergeben ja als Christen das dritte Mal, das vierte Mal. Irgendeiner denkt, hey, du kannst mir in die Schuhe blasen. Also, siebenmal. Jetzt gibt Jesus ihm eine Antwort und die hören wir jetzt. Die Antwort ist ebenfalls in Matthäus 18, also wieder in dem Text. Willst du es mal loslassen?
Man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn und schrie: Bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, dem er die Schulden erlassen hatte, zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinem Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Das Gleiche wird mit euch geschehen, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben.
Wir spüren eine gewisse Ernsthaftigkeit in diesem Text drin. Und irgendwo vielleicht beißt es da auch ein bisschen. Gott vergibt doch sowieso immer, oder? Jesus gibt mit dem Text, mit dieser Geschichte, eine spannende Antwort auf Petrus. Und er trifft eigentlich die Situation so ziemlich den Nagel auf den Kopf. Für die Situation, er hält einen Spiegel vor und zeigt, schaut mal, wie eigentlich das Verhältnis ist, wie ihr mit Gott lebt und wie ihr untereinander lebt. Gegenüber von Gott steht er in viel höherer Schuld und erwartet immer Vergebung. Aber wie geht ihr miteinander um? Und er zeigt die Geschichte, wenn man die so lässt, denkt man doch, hey, wie kann man auch, oder? Das würde ja mir sicher nicht passieren. Also, wenn wir 5 Millionen würden erlassen, würde ich sicher im nächsten auch nicht mehr 100 Franken noch tragen. Aber das ist etwas Verhältnis, das hier erwähnt wird. Und Jesus sagt, bei diesem Verhältnis verhält es sich. Unser Leben in Bezug auf den himmlischen Vater. Und das ist vielleicht so der erste Teil, wo Jesus will, dass wir das erkennen, was das eigentlich bedeutet und was das mit uns macht. Wir Menschen, wir sind gern ein bisschen nachtragend. Ich kenne ja das auch. Dann lässt einer etwas fallen, ich lese es auf und ich trage es noch. Ich bin ja nachtragend. Und das nächste Mal, wenn wieder etwas passiert und er lässt wieder etwas fallen, lese ich es auf, ich gehe es hinterher und ich trage es wieder noch. Dann brauche ich vielleicht deine Pflaster nachher. Es geht drücken wie schwer. Und dann habe ich noch andere Leute, dann trage ich es eben auch noch an. Ich bin eben nachtragend. Das ist aber recht mühsam. Ein Leben als eine nachtragende Person. Wer leidet zuerst schon mal einfach grundsätzlich an dem? Das bin ich selber, oder? Wenn ich nachtragend bin, schade ich zuerst mal einfach mehr. Weil es ist mühsam, den Leuten das Zeug nachher zu tragen. Und manchmal weiss ich gar nicht mehr, wenn etwas wieder am Boden geht, in welche Tasche kommt es jetzt schon wieder. Ist das der oder dieser? Dann kann es nämlich passieren, dass man noch ein Zeug in die Schuhe schiebt oder in den Rucksack, wo gar nicht von ihm hin. Und es passiert ein Chaos. Und am Schluss komme ich gar nicht mehr raus, warum wir eigentlich Krach haben und was in zivilen Rucksack gehört. Aber ich bin immer noch dabei. Als Kind haben wir den Kühe im Dorf. Wisst ihr noch, was das ist? Vielleicht die Eltern, das ist der die Milch bringt. Der hat es gehornet, der ist rausgesprungen als kleiner Bub mit dem Milchkessel und ein Milchbüchli. Da hat der Kühe da ins Milchbüchli geschrieben, wie viel Milch sie geholt hat. Und dann bin ich wieder heim mit dem Milchbüchli und das nächste Mal bin ich wieder mit dem Milchbüchli. Und die Geschichte stellt mich eigentlich vor die Wahl. Willst du ein nachtragendes Leben führen? Willst du Milchbüchli führen mit deinen Mitbrüdern und Schwestern in deinem Leben? Und dann sagt Jesus, wenn du das willst, eine Milchbüchli-Rechnung in deinem Leben, dann aber bitte gleiche Regeln für alle. Nämlich, dann nimmt ja Gott dann auch das Milchbüchli führen. Und von dem ist dringendst abzuraten, wenn Gott das Milchbüchli müsste vornehmen in meinem Leben. Weil dann stehe ich in einem komischen Verhältnis. Da steht viel weniger drin im Milchbüchli gegenüber vom Nächsten, als in meinem gegenüber Gott steht. Da gibt es eine schlechte Bilanz. Und Jesus sagt, hey, verbrennt Milchbüchli. Legt das Zeug ab, bringt es vor Kreuz. Etwas Wunderbares. Bring dein Milchbüchli, deine Rechnung, die du führst gegenüber deinen Mitmenschen. Bring es vor das Kreuz und lass los. Bei Gott gilt eine andere Ordnung. Bei Gott führen wir nicht Milchbüchli. wir tragen nicht nach, sondern die Basis vom Zusammenleben ist Gnade. Und die Antwort darauf ist dann eben auch Vergebung. Und so wie wir lernen, bei Gott aus Gnade leben, aus der Vergebung, will ich das dort lernen, darf ich jetzt lernen, so auf Gnade und mit Vergebung meinem Gegenüber begegnen. Und so stellt mich Gott wieder in das Dreieck. So wie du Gott erlebst, so sollst du umgehen mit deinem Nächsten. Jetzt weiss ich, es gibt Situationen, wo das schwierig ist. Und man kann schnell hinweggehen und vielleicht die eigene Seele vielleicht vergewaltigen, sage ich jetzt mal. Es ist spannend, wie detailliert die Geschichte ist. Nämlich, es gibt im Weg von der Versöhnung verschiedene Stationen. Vergebung ist vielleicht keine Option. Oder ich sage mal, wenn ich ernsthaft mit Gott lebe, ist Vergebung nicht eine Option. Schlussendlich bin ich aufgefordert zu vergeben. Aber ich habe den Prozess, das Tempo von dem Weg von der Versöhnung, kann ich selber entscheiden, in welchem Tempo ich das gehe, von einer Station zur anderen. Und der Peter spricht da ja schon etwas an. Für mich gibt es so grundsätzlich zwei Arten, wo Vergebung schwierig ist. Wenn jemand immer wiederholt, Wiederholungstäter ist, es ist ja wirklich schwierig, dann muss man konstruktiv lernen, den Konflikt anzugehen und auch mit dem, wo mehr sich schuldig wird, an mehr anzuhocken. Und die andere Art ist natürlich die Schwere vom Vergehen, wenn ich Missbrauch erlebt habe in meinem Leben. Meine Kinder umgebracht worden sind. Gewaltdelikt. Kann man nicht einfach so schnell hinweg, ja, das macht nichts, ja, das ist schon kein Problem in meinem Leben. Es wird mich einholen. Dann darf ich Zeit geben, mehr Zeit geben, auf dem Weg von der Versöhnung von einer Station zu einer anderen gehen. Und die erste Station ist sicher mal die, okay, es ist an mir Unrecht geschehen. Und dazu gehört, ich darf benennen, was passiert ist an mir. Ich darf es benennen. Und ich darf es gegenüber von ihm, dem, der sich verschuldet hat, mir gegenüber, ich darf mit dem zusammenhocken und ihm das auch sagen. Das war mir extrem wichtig, der Kindererziehung mit unseren Kindern. Ich wollte nicht einfach willkürlich strafen oder willkürlich launisch sein. Ich wollte nicht grosszügig sein, ob man machen kann, wie man will. Ich habe versucht, mit den Kindern den Weg zu gehen, wenn etwas war, auch Schuld war, dass wir angehockt sind und das benannt haben. Ich habe gesagt, das ist passiert, das ist nicht in der Ordnung. Und dann habe ich natürlich auf etwas gehofft. Das würde sich jetzt Reue nennen. Das kannst du nicht machen. Wir können das Kind nicht zur Reue bringen. Das ist eine Erkenntnis, die muss geschenkt sein durch den Heiligen Geist. Aber wenn Bekenntnis ist, jawohl, das war nicht in der Ordnung, auf das aber kann ich Vergebung aussprechen. Wo keine Schuld ist, muss ich ja nicht vergeben. Also einfach so, ja, ich vergebe schon. Und wenn ich dann frage, was willst du mir vergeben? Ja, ich weiss es auch nicht. Manchmal geht man zu schnell hinweg. Lehren zu benennen, wo die Schuld liegt. Und dann Vergebung aussprechen. Ich weiss, es fällt uns schwer, geht uns über die Lippen. Ich habe probiert, als Vater dort voranzugehen und Kind um Vergebung zu bitten. Ob es mir immer gelungen ist, weiss ich nicht. Aber wir müssen vorangehen in diesem Prozess. Das benennen und der Vergebung aussprechen. Und manchmal kommt dann die Situation, wo es auch eine Wiedergutmachung braucht, wenn ein Schaden entstanden ist. Nicht das Opfer allein muss der Schaden immer ausbaden. Aber den Schaden zu beheben, hat nichts mit der Vergebung zu tun. Das verwechseln wir gerne. Vergebung fällt im Kopf an. Und jetzt vielleicht wird es kompliziert. Kann ich denn auch vergeben, wenn der andere die Schuld nicht einsieht? Wenn die Schuld gar nicht benennt kann werden, ich weiss, dann wird es schwieriger. Dann haben wir das Privileg, mit unserer Not zu Gott zu gehen und mit dem über die Schuld zu reden. und erfahren, dass er mir vergibt und er mich mit einnimmt. Vielleicht ist meine Seele verletzt. Vielleicht bin ich emotional noch überhaupt nicht bei der Vergebung. Ich habe sie von ausgesprochen, weil Vergebung zuerst einmal ein Willensentscheid ist. Ein rationaler. Ich entscheide mich zu vergeben, auch wenn mein Herz noch blutet oder noch überhaupt es nicht nachvollziehen kann. Aber ich entscheide mich, auf den Weg der Versöhnung zu gehen. Und dann am Herzen Gottes, auf seinem Schoß, darf ich erfahren, dass meine Wunden nach und nach geheilt werden. Wunden brauchen Zeit zum Heilen. Wenn ich mich körperlich verletze, braucht das Zeit. Wenn ich mich seelisch verletze, braucht es genauso Zeit. Und die Zeit sollst du dir auch geben. Und dann musst du auch nicht durcheinander machen, nachher. Okay, ich fühle noch nicht, also habe ich noch nicht vergeben. Manchmal haben wir das Gefühl, okay, offenbar habe ich nicht vergeben. Manchmal ist es wichtig, dass die Vergebung wieder aufrecht ist und sagst deinem Herz doch, ich habe mich entschieden zu vergeben. Ich trage es nicht mehr nach. Ich weiss es noch und ich leide noch. Aber ich habe die Schuld abgelegt. Ich habe den anderen aus der Schuld entlassen bei mir. Ich habe kein Milchbüchlein mehr. Auch wenn ich es noch spüre in meinem Leben. Dann darfst du erfahren, dass dich Gott heilt deine Wunden. Nicht, deine Wunde wird nicht geheilt durch einen anderen, sondern durch Gott. Und dann könnte die nächste Station kommen, die wäre dann Versöhnung. Es kann sein, dass niemand zu dieser Versöhnung kommt mit dieser Person, weil es einfach nicht geht. Es braucht ja zwei. Aber du kannst versöhnt werden mit der Geschichte. Wenn du Frieden kannst finden mit dem, was passiert ist, und sagst, ich trage es nicht mehr nach, ich komme Frieden darüber rüber. Aber das Ziel soll sein, versöhnt sein mit dem einmal. Und für das kannst du auch beten, dass echte Versöhnung passieren kann, die bedeutet, nachher eine versöhnte Beziehung zu haben, einander gegenüber zu sitzen, in die Augen zu schauen und entscheiden, wir gehen zusammen weiter. So wie es Gott mit mir ja auch macht. Wie manchmal hat er mir schon vergeben. Dauernd, ich lebe in der Vergebung in. Wie manchmal habe ich gar nicht gemerkt, dass ich mich verschuldet habe. Und das wäre ein mega Stress, wenn Gott das Milchbüchli führen würde. Und dann müsste ja genau in dem Moment sterben, wenn dann gerade die Rechnung gezahlt wird. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin ein bisschen so aufgewachsen, respektive muss so sagen, in meiner Jugend hat es Pastoren gegeben, die das so gelehrt haben. Du musst jede einzelne Sünde bekennen und wenn du sie nicht bekennst, ist sie nicht vergeben. Also wer will denn noch Christ werden? Gnade und Vergebung von Gott her ist Basis. Und das soll die Basis werden, wenn ich mit diesem umgehe. Und auf dem Weg darf ich lernen, Versöhnung erfahren. In meinem Leben, gegenüber meinem Nächsten. Versöhnt leben ist ein Weg. Spannend ist nun mal zurückzukommen. Versöhnt leben ist eingebettet in die Kraft des Gebets. Eben binden, lösen, wo zwei oder drei im Namen zusammen sind. Wie soll ich kraftvoll beten, wenn ich nicht versöhnt lebe? Also fängt es bei mir an. Und dann werden auch meine Gebete kraftvoll, weil ich versöhnt bin. Da bin ich ein bisschen hinten noch. Wir nehmen zusammen das Abendmahl und das ist ja ein der grösste Ausdruck von Versöhnung. Versöhnung mit Gott durch Jesus. Versöhnung mit dem Nächsten. Und spannend ist, dass der Text, die Einsetzungswort ja auch Versöhnung wieder in das Dreieck stellt und sagt, wenn du noch weißt, dass du etwas hast gegenüber einem Partner oder gegenüber einem Mitmensch, also wenn du noch den Rucksack anlegst und noch nachtragend bist im anderen, vor das Abendmahl nimmst, geh ans Kreuz und leg den Rucksack ab. Und dann komm an den Tisch Gottes. Also, das Abendmahl, wo uns auch immer wieder auf einem Weg mahnt, unser Leben zu überdenken, zu überlegen, wo trage ich noch, wo lege ich ab, wo gehe ich wieder in einer neuen Frische weiter. Nimm die paar Fragen mit. Gibt es eine Situation in deinem Leben für Menschen, wo du noch in einer Unversöhntheit lebst oder wo du merkst, ich kann noch nicht vergeben? In welchem Ort von diesem Versöhnungsprozess bist du gerade? Was brauchst du, um einen Schritt zu machen? Und welchen Schritt kannst du gerade heute, jetzt, hier erledigen? Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, dann nahm er das Brot. Er dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er dann den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Jeder prüfe sich selbst und dann esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Ich lade euch jetzt an den Gnadentisch zu kommen. Gnade und Vergebung. Und einfach, dass wir das feiern. Wir feiern Versöhnung. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit den Menschen. Wir teilen euch das austeilen. Wir legen auch extra Händchen an für das. Und ja, wir haben dazu auch Gott anbeten, weil das Abendmahl ist ein Ausdruck von Anbetung.